Fangen wir einfach irgendwie an.
Ja, das ist gut. Also, hallo Manuel.
Hallo Simon.
Willkommen zurück auch den Hörerinnen und Hörern, die uns zuhören bei Geschichten aus Aarau. Wir haben schon die vierte Folge und das heisst, ich darf dir heute etwas erzählen.
Ja, und ich bin richtig froh, dass ich mich heute zurücklehnen kann. Wir haben schon darüber geredet am Anfang, was für Themen werden dran nehmen, aber ich habe wirklich keine Ahnung, um was es geht und lasse mich überraschen.
Ja, ich habe natürlich nach meiner ersten Episode mir Mühe gegeben, dass mal nicht so lange zu schwätzen und ja, mal schauen. Du tust mich unterbrechen, wenn der Exkurs oder die Exkurs zu gross werden.
Ja, also ich lasse dir gerne zu, Simon. Du kannst so lange mit Watch reden und ich habe mir deine erste Folge auch schon etwa dreimal in meine Ohren flüssen und ich persönlich komme nicht genug über.
Okay.
Also. Jetzt habe ich dich ein bisschen zu fest gelobt, muss ich wieder ein bisschen runterkommen.
Ja, das ist gut. Also, meine Geschichte fängt an mit einem Turn- und Sportlehrer in Aarau. Er hat auch noch Latein und Griechisch unterrichtet. Und die Geschichte von ihm, die ich erzähle, die ist in seiner Autobiografie zu lesen, und zwar in den sogenannten Denkwürdigkeiten vom Herr Wolfgang Menzel. Das klingt jetzt vielleicht nicht so speziell. Ich meine, wie kann man das zum Zentrum von einer Geschichte machen? Sonst sind ja die historischen Persönlichkeiten, die wichtig sind in Anführung und Schlusszeichen, ja immer irgendwelche bedeutenden Frauen und Männer. Er steht aber im Zentrum von einem sehr kuriosen und auch recht unterhaltsamen Fall von Spionageabwehr.
Okay, okay.
Ich sage dir jetzt noch nicht, aus welcher Zeit oder in welcher Zeit, dass wir uns bewegen, sondern ich erzähle dir zuerst mal Geschichte.
Bis jetzt denke ich, es geht so um kalten Krieg, irgendwie so etwas. Aber mal schauen, vielleicht bin ich auch ganz falsch. Ich lasse dir das Wort.
Wir springen in den besagten Sommer von dem Jahr, wo wir dann sicher noch auflösen. Der Wolfgang Menzel, der da die Hauptrolle spielt, macht in Aarau, wo er wohnt, Bekanntschaft mit einem Tourist. Und wo sich die beiden genau begegnen, ist nicht ganz klar. Möglicherweise ist es im Gasthof Ochsen, wo der Menzel mit seinen Kollegen öfters verkehrt, wie man seiner Biografie kann entnehmen. Und für den Menzel ist bei dieser Begegnung, wie er schreibt, ziemlich bald klar, dass es sich bei dem für uns namenlosen Tourist um einen Spion handelt. Und der Spion hat es tatsächlich und sehr wahrscheinlich auf den Menzel auch abgesehen. Ich sage auch, weil muss nicht sein, dass er das reine Objekt ist. Und der Menzel, den er merkt, da haben wir mit einem Spion zu tun, der beschließt ihm, eine Lektion zu erteilen und ihn, wie er sagt, auf unschuldige Art zu vertreiben aus Aarau. Und jetzt kommt wahrscheinlich etwas, was man nicht erwartet. Was er nämlich macht, ist, er lässt ihn auf eine Wanderung ein.
Ja.
Und ich weiss nicht, ob du die Wanderung schon gemacht hast. Er geht mit ihm auf die Wasserflur.
Kenne ich natürlich sehr gut.
Ich weiss nicht genau, wo sie durchgehen, aber, so wie er sagt, er wählt, um auf die Wasserflur zu gehen, die absichtlich steilste Stelle aus. Ich stelle mir das jetzt so vor, auf der Ostseite, wo ja der Felsabbruch ist, dass sie irgendwie probieren, dort raufzugehen. Er sagt, es sei nämlich ein wirklich lebensgefährlicher Weg, wo sie dort gehen. Und er ist ja Sport- und Turnlehrer, das heisst, als Turner ist er da gut im Klettern. Und während er da die Felsen, wie er sagt, schnell und sicher aufklettert, kommt der Spion, der ihm probiert, hinterher zu steigen, immer mehr in Bedrängnis, so dass er am Schluss in Todesangst in dieser Felswand ist und nicht mehr vorne, nicht mehr zurück weiss. Der Menzel ist natürlich nicht irgendwie ein Mörder und es ist ja auch kein, wir sind ja nicht beim James Bond, sondern er hilft ihm da und es klingt ihm auch der Spion, wie er sagt, aus dieser misslichen Lage, aus dieser Stelle raus zu retten und bringt ihn dann auf die Wasserflur rauf. Und er sagt dann eben, dieser sei dann aber eben mit zerrissenem Frack, ohne Hut, mit zerschürften Händen und halb tot vor Anstrengung aus Aarau abgereist. Also das Ziel von ihm ist erreicht, er hat seinen Spion vertrieben. Und jetzt lasse ich dich mal raten, die kuriose Geschichte, wann spielt das? Du hast noch ein paar Hinweise bekommen.
Ja, also der Frack und der Hut hat mich jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Ja, ist nicht die Standardausrüstung für, zum Bergsteigen bei uns, ja.
Ja, du hast den Achsen erwähnt. Es hilft mir auch nicht gross, etwas in der mein Tipp vom Anfang zurücknehmen und sagen, wir befinden uns Ende 19. Jahrhundert.
Das Jahrhundert stimmt.
Okay.
Wir sind im 19. Jahrhundert, allerdings im Jahr 1822.
Okay, okay.
Und du fragst dich jetzt vielleicht, was ein Spion in Aarau macht und wieso, dass der einen Turnlehrer geht, ausspionieren oder dem nachsteigt, was vielleicht auch die Absichten sind, die der Spion hatte, was der soll spionieren. Und damit man das ein bisschen besser einbetten kann, den Vorfall, einen ersten Exkurs, und zwar springen wir 7 Jahre in die Vergangenheit, also 1815, hat der Wiener Kongress stattgefunden und nachdem Europa ja nach der Französischen Revolution und unter dem Napoleon ja sehr turbulente Zeiten erlebt hat, hat man sich ja dort getroffen, die monarchischen Häupter von ganz Europa, um eine neue, vor allem eine antirevolutionäre Zukunft zu besprechen und haben eine politische und eine gesellschaftliche Situation geschaffen, die man heute als Restauration bezeichnet. Also der Zusammenschluss eigentlich von unter den Fürsten in Zukunft revolutionäre, agitatorische Tendenzen bei den Bevölkerungen in Europa zu verhindern, sich dort dabei gegenseitig zu unterstützen.
System Metternich, sagt man da etwas.
Genau, System Metternich. Ja, das ist gut. Genau, der Clemens Wenzel Lothar von Metternich hat als Staatskanzler von Österreich damals die Sitzung deren eigentlich vorgestanden und nach ihm ist und seine Ideen, die er dort eingebracht hat, ist dann das eben die Restaurierung von der alten Ordnung, also Ancien Regime, hast du in den letzten Episoden erwähnt, der Zustand von den gekrönten Häupter, wo ohne möglichst Volksbeteiligung eigentlich regieren könnt.
Da ist Ihnen ein Turnlehrer dazwischen gekommen.
Genau. Und das hat vor allem eben auch Konsequenzen gehabt in diversen Bereichen, unter anderem eben zum Beispiel auch für die Pressefreiheit, die freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit, die man eingeschränkt hat, weil man eigentlich genau die Clubs, die sich zum Beispiel während der Aufklärung und während der Revolution noch teilweise gebildet haben, in diversen Ländern von Europa, die Salons, die sich eigentlich so ein bisschen auf die aufgeklärten Leute und Revolutionäre getroffen und austauscht haben über eben politische Ideen, das hat man eigentlich verhindern. Und ein Beispiel dafür sind die Karlsbader Beschlüsse, von denen hast du vielleicht schon gehört, die sind dann nach 4 Jahren nach dem Wiener Kongress 1819 in Kraft getreten. Dort haben sich die Vertreter von verschiedenen deutschen Kleinstaaten, die haben eigentlich dort eine Gesetzesgrundlage geschaffen gegen jegliche liberalen und revolutionären Ideen. Weil man kann sich vorstellen, nach der Französischen Revolution und wo sich mit Napoleon ja viele von diesen Ideen durchaus in Europa mitverbreitet haben, sind natürlich jetzt, wo das die Restauration kam, ist viel auch unglücklich gewesen oder haben Wege gesucht, doch freiheitliche, demokratische, liberale Ideen zu verbreiten. Und die Karlsbader Beschlüsse haben dann eben die Meinungs- und Pressefreiheit stark eingeschränkt. Vereine, Zusammenschlüsse sind verboten gewesen. Auch alles, was irgendwie liberal, verbreiten von liberalen und nationalistischen Ideen gewesen ist als Volksverhetzung bezeichnet worden. Es hat Berufsverbot gegeben für Staatsangestellte, Lehrverbot für Professoren. Also, es geht tief. Es ist nicht nur, wir tun militärisch verhindern, dass es Revolution gibt, sondern eben, gerade jetzt in vielen Bereichen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit ist dann eingeschränkt.
Das klingt schon sehr repressiv, ja, das stimmt.
Genau. Und das hat natürlich dann damals dann die Schweiz betroffen, oder die Eidgenossenschaft. Der Kanton Aargau war ja dort relativ jung gewesen, 1803 ist er da gegründet worden von Napoleon. Und als eigenständiger Staat hat aber der Kanton Aargau relativ liberale Haltung hatte. Gerade was Presseverordnungen angeht, das hat mit Unterbruch ab 1816 aber eine relativ freie und zensurfreie Presse ermöglicht. Eben, es hat dann immer wieder mal Einschränkungen gegeben und wieder Lockerungen oder Vorzensur durch den Kanton. Aber ja, man ist im Aargau oder insbesondere dann in Aarau relativ frei gewesen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass insbesondere auch der Kanton Aargau, auch andere Kantone, viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Politische Flüchtlinge aus den restaurierten Staaten in Europa, wo natürlich die Kontrolle viel stärker war, gerade aus dem Deutschen Bund, also aus dem Gebiet von den deutschen Fürstentümern, wo ja das, wie wir gehört haben, sehr repressiv war, die sind sehr gern in die Schweiz und insbesondere auf Aarau gekommen. Und unser Wolfgang Menzel war einer von denen.
Ah, okay.
Also der hat sich da niedergelassen und weil man gewusst hat mit der Zeit, dass eben im Vergleich zu ihren eigenen Ländern da ihre Untertanen in der Schweiz oder eben es ist sehr kantonal, gibt es einen Unterschied, aber gerade im Kanton Aargau oder in Aarau relativ frei können sein, hat man natürlich auch mit Argusaugen zunehmend auf den auf Aarau geschaut und auf den Aargau. Mhm. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Problem, weil, ja, man fragt sich jetzt, wie kann der politische Flüchtling sein, was hat denn der gemacht? Der Menzel ist, der hat irgendwie an Aufstand teilgenommen und interessanterweise verbindet sich das mit etwas, wo ja Aarau auch sehr bekannt ist dafür, nämlich mit den Burschenschaften, also mit den Studentenverbindungen und der Turnerbewegung.
Und das ist das Erste, wo du gesagt hast, Turnlehrer, habe ich gerade so an Turnerbewegung müssen denken. Der Link zu den Verbindungen hat jetzt nicht gerade sofort gemacht.
Wieso ist eine Mitgliedschaft bei den Turner? Oder der Wolfgang Menzel war an einer Hochschule gewesen, also der hat auch bei Studentenverbindungen mitgemacht gehabt. Wieso könnte das gefährlich sein?
Also was ich weiss, oder ich nehme an, dass ich es weiss, ist, dass gerade so Sportvereine auch so eine Art Tugend verfolgt haben, wo nationalistisch war und eben die, gerade die freiheitlichen Werte propagiert hat in dieser Zeit. Ich glaube, das hat sich dann auf 1848 auch ein bisschen von diesen Vereinen aus zugespitzt. Aber mein Wissen ist ein bisschen schwammig, was das anbelangt.
Mhm. Der Link ist, dass eigentlich die Turner oder das Turnen als organisierte sportliche Betätigung erfunden worden ist vom, oder nicht erfunden, aber eigentlich so ein bisschen institutionalisiert vom deutschen Pädagogen Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn, wo man ja als Turnvater Jahn vielleicht schon mal gehört hat davon. Und er hat eigentlich die deutsche Turnbewegung als nationale Bewegung gestartet und seine Absicht dahinter ist natürlich gewesen, die Jugend zu stärken und zwar im Kampf gegen die napoleonische Besetzung. Mhm. Und mit dem zusammenhängt natürlich dann auch so ein bisschen eine ideologische Gesinnung. Also einerseits Freiheitskampf, andererseits, und das haben wir vorher gehört, Deutschland ist ja in dieser Zeit zersplittert in verschiedene Fürstentümer und ist nach dem Wiener Kongress, gibt es einen deutschen Bund, aber es gibt immer noch die einzelnen Herrschaften und die Turner haben eigentlich die Idee, eine eigene Nation zu gründen. Also darum, das Nationalistische und das Liberale verbindet sich eigentlich bei den Turner in dieser Zeit. Was vielleicht sonst noch so ein Überbleibsel ist von den Turner heute, ist Reck und Barre, ist vom Turnvater Jahn eingeführt worden. So für die, die sich im Sportunterricht müssen abmühen müssen. Der Turnvater Jahn hat sich das ausgedacht.
Ich glaube auch so ein bisschen das patriotische Element. Also ich bin selber ja auch in einem Turnverein. Jedenfalls bei uns im Verein kann ich bestätigen, dass schon auch noch zu einem gewissen Bereich das überlebt hat bis heute.
Mhm. Genau, also so ein bisschen eben die Turner, das sind die einen gewesen und auf der anderen Seite haben wir es ja angesprochen, sind noch die Burschenschaften, also die Studenten oder bei uns dann auch die Mittelschulverbindungen und die sind ähnlich eingestellt gewesen, also eben viel aus diesen Anfängburschenschaften, das sind Germania Teutonica oder Arminia, also die haben so Bezug zu Altdeutschland in germanische Urzeit, also die beschwören so ein bisschen den nationalistischen Gedanken. Und die sind eigentlich, gehen in eine ähnliche Richtung wie die Turner. Also auch innen, viele von denen, aus diesen Verbindungen oder aus diesen Vereinen beteiligen sich freiwillig gegen den Napoleon, nachher, wenn er dann, wo er abgesetzt wird. Aber die bestehen natürlich weiter, streben einen Nationalstaat an, darum auch der, mit den Karlsbader Beschluss, dass man auch insbesondere auf solche Vereine abzielt, ist klar, da muss man flüchten. Also Verein, Turnverein ist in dem Sinn dann nicht möglich, vor allem mit diesen Gesinnungen von wegen, wir wollen jetzt eine Nation und eigentlich nicht mehr die einzelnen Fürsten, die bekommen da Angst. Und jetzt kommen wir zurück zu Aarau.
Zurück zu der Wasserflur.
Wir kommen jetzt von den Burschenschaften, von den Studentenverbindungen zurück auf Aarau, eben weil ja viele von diesen Burschenschaften, von diesen Turner, Professoren von den Hochschulen dahin flüchten, bringen die natürlich auch viel mit. Und gerade viele von diesen sehr gebildeten Leuten findet zum Beispiel in Aarau Anstellung als Lehrer an der Kantonsschule. Also auch wie unser Wolfgang Menzel, der Kantonsschullehrer ist, an der damals alten also heute alten Kanti und damals einfach die einzige Kantonsschule da. Und findet da ein Auskommen als Lehrer. Das ist so ein bisschen das eine, was Aarau attraktiv macht. Also als Gebildeter findet man da etwas, wo man sich betätigen kann. Andererseits findet man auch ein Sprachrohr, weil viele von denen sind natürlich immer noch politisch tätig, auch aus dem Aargau raus. Und sie haben da den Surländer Verlag, wo ja ansässig ist. Der Jockey hat den Surländer ja nach Aarau geholt, vor allem auch, dass man ihn, dass er ihn kann verlegen
kann. Cleverer Schachzug.
Gerade dann auch liberale Zeitungen, wie damals noch die Aarauer Zeitung, wo der Paul Usteri eine Zeit lang noch geführt hat, wo später dann zu der NZZ ist, wo ja auch 17, 80er Jahre anfängt, verleiht zu werden, ist eine Plattform für die liberal-nationalistisch gesinnten Flüchtlinge, die dann da nicht nur arbeiten können, sondern so immer noch auch ein Medium haben oder Medien, um ihre Ideen zu verbreiten. Da gibt es diverse Beispiele und Berühmte, die da aktiv gewesen sind und die zusammen geschafft haben. Also man ist in Aarau, findet man ein Netzwerk von Gleichgesinnten, von ja, Leuten mit ähnlichem Hintergrund, was natürlich für sie auch interessant ist, da hinzukommen. Und die, eben die, wo man hat es wahrscheinlich erwartet, mit diesen Mittelschulverbindungen, die, die wir heute noch kennen, auch im Maienzug, die gehen sehr wahrscheinlich auch auf die all zurück.
Es also gibt am Maienzug meinst du die, wo immer so mit, ja, wie soll ich sagen, so gestiefelt durch Gassen stampfen mit den Hörnern auf der Schulter.
Genau,
so.
Also eben zum Beispiel der kantonale Turnverein Aarau, der KTV, der wird 1830 gegründet, ist eine Verbindung von der alten Kanti. Also das sind die, die dort mitkommen. Es gibt bereits 1819 in Zofingen die Zofingia, was vor allem ein patriotischer Verein ist, wo es darum geht, so ein bisschen so Schlachtgedenk feiern, wo ja auch dann anstreben, eben aus der Schweiz einen Bundesstaat zu machen und wo so ein bisschen die Identität mit dem Geschichtsbild probieren, so ein bisschen zu festigen von einer Einheitsschweiz, wo ja in dem Moment noch nicht gegeben ist. Es gibt ja nur den Bundesvertrag, der die Kantone verbindet, aber grundsätzlich ist jeder eigentlich unabhängig. Und die, zum Beispiel die Zofingia ist dann sehr toleriert vom Kanton, auch wenn man natürlich Vorbehalt hat und ein bisschen das Gefühl hat, eben, Europa schaut ja auf Aarau und den Aargau, was da die Flüchtlinge treiben und was die da aus dem sicheren Hafen, kann man sagen, gegen sie selber planen. Und der Aargau ist da immer ein bisschen unter Druck, muss er die verbieten, welche Vereinigungen dürfen laufen. Und eben zum Beispiel die Zofingia wird toleriert, weil die weniger politische Ziele verfolgen, sondern sich eben mehr in dem national gesinnte Vieren sich inner engagiert.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, der Turnlehrer, wie heisst der schon wieder?
Der Wolfgang Menzel.
Genau, der Turnlehrer, der Wolfgang Menzel, ist der in einem Turnverein gewesen oder in einer Verbindung?
Das habe ich jetzt gerade nicht ganz mitgekriegt. Der war selber Burschenschafter gewesen und aber Turner. Also er hat in Jena studiert und ja, ist dann einfach aufgrund von diesen Mitgliedschaften hat er dann müssen gehen. Genau. Okay. Also er war dort aktiv in diesen Vereinigungen. Ist dann später auch wieder aus der Schweiz weiter. Das kommen wir dann noch dazu, wieso das dann viele von denen eben auch wieder gehen. Eben, und du kannst dir jetzt vorstellen, wenn sich da alle aus der Sicht von diesen restaurierten Ländern oder Monarchen, die, all die Feinde, Revolutionär und so Extremisten, kann man fast sagen, aus ihrer Sicht, da in Aarau zusammensitzen, das sorgt natürlich für Unbehagen, was die da könnten planen. Und darum werden dann auch viele Spionen angeschickt, um die jetzt Lehrer und ehemaliger Burschenschafter und Turner ein bisschen zu überwachen. Und die Berichte, wo die Spitzel, wo als Touristen, als Besucher so ein bisschen probieren, da unauffällig in Aarau sich ein bisschen umzuschauen, die gehen dann zurück an die Fürstenhöfe, wo sie für Österreich oder für die Deutschen oder für die Franzosen, für italienische Staatsoberhäupter Bericht verfassen. Und das sind teilweise Leute im Auftrag von diesen Regierungen, teilweise aber einfach Privatleute, die dann das Gefühl haben, mit einem Bericht dort können sie sich etwas dazu verdienen. Und da gibt es zum Beispiel, zu denen hat auch der Wilhelm von Eichendorff gehört. Der war im österreichischen Staatsdienst und hat sich auch in Aarau umgetrieben. Der Name ist dir vielleicht bekannt vorgekommen. Eichendorff, hast du vielleicht schon gehört, das ist der...
Irgendetwas aus der Kunst, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Der Josef von Eichendorff, der Dichter.
Ja,
gerade wahrscheinlich genau, da. Ja. Mond, Nacht und so weiter, ja. Haben wir ja alle in der Schule wahrscheinlich mal einmal gelesen. Sein Bruder ist als, in dem Sinne, beauftragter Spitzel in Aarau gewesen und hat da sich umgeschaut.
Das macht es aber irgendwie auch verständlich, wieso gerade der Aargau so im Blickfeld war von den Mächtigen von Europa, weil so Aarau und Aargau...
Ja, man würde es nicht erwarten. Ich
denke so, ja, wer interessiert, was dort passiert, aber in dem Fall hat es doch auch noch ein paar...
Es hat Zeitabschnitte, wo, glaube ich, recht einige doch nervös gewesen sind. Vielleicht nicht übermäßig, aber so ein Stück weit schon. Und man sieht das dann ein bisschen wie eifrig, dass die Spitzel gewesen sind, eben wie ein Eichendorff, dass die nämlich zum Beispiel berichtet haben, wie viel Flüchtlinge jeweils da im Aargau, aber auch in der Schweiz so unterwegs sind, wo dass die verteilt und untergebracht werden, zum Beispiel im Schloss Halwil oder im Landsitz vom Herosee bei Gösgen oder einst nach Bad als Kurgäste tarnt. Die haben dann auch berichtet, dass wir denen teilweise auch geholfen haben, falsche Pässe zu bekommen, dass sie auf Amerika auswandern können. Also es ist dann auch Drehscheiben anscheinend, die da so ein bisschen läuft. Das sind jetzt noch so ein bisschen die glaubwürdigeren Sachen. Es gibt dann auch recht haarsträubende Berichte, wo es dann erzählt, oder wo die Spitzel an ihren Höfen erzählen, dass im Zeughaus Aarburg, dass das bis zum Bersten gefüllt sei mit Waffen und dass es da Messer- und Dolchfabriken gäbe, wo Waffen herstellen für die Flüchtlinge, die sich jetzt da vorbereitet für irgendwelche Anschläge oder sonstige Übergriffe wieder in den Heimatländern. Also man hat natürlich auch die Angst, dass die jetzt da irgendetwas aushacken und nicht nur mit dem Flugblatt kämpfen. Was noch eine schöne Episode ist, jemand berichtet, dass man da, oder er beobachtet, dass man da überall Schiessscheiben aufstelle und sich unermüdlich im Umgang mit den Schusswaffen übe. Das ist natürlich möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ein bisschen eine Missinterpretation, weil zeitgleich das Schützenfest das erste stattfindet. Ja. Oder? Also da wird wahrscheinlich auch einiges falsch verstanden und auch sehr übertrieben. Möglicherweise auch so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, man kann noch ein bisschen mehr Geld rausholen bei den Monarchen, wo man das dann kann erzählen kann. Aber eben, was schon für Unmut sorgt, ist der Verlag Surländer, wo da munter Zeitschriften und Bücher und Zeitungen, Broschüren druckt und verteilt, wo schon auch als Untergrabung so ein bisschen von der Ordnung aufgenommen wird. Und eben nicht nur, die haben nicht nur eine Reichweite innerhalb von der Schweiz, sondern die gehen auch ins anliegende Ausland, gerade im deutschsprachigen Raum, sind die gelesen worden. Mhm. Was dann zum Beispiel auch noch einige aufregt von diesen Spionen ist, dass eigentlich die Extremisten, also die Geflüchteten, in Aarau besser behandelt würden als sie, weil sie da als teilweise, wenn man sie verwünscht, verprügelt oder eben wie es im Menzel gegangen ist, da in so schlimme Situationen gebracht wird. Das ist sehr, stoßt auf viel Unverständnis.
Mhm. Gut, man muss sich halt auch nicht verwünschen lassen, oder?
Nein, das ist natürlich... Genau, aber man sieht auch ein bisschen, zumindest so wie sie berichtet, wie ein bisschen Sympathie liegt. Das ist natürlich nicht verallgemeinend zu sagen für den Aargau, aber in Aarau scheint sich da wirklich mit denen, die schon da sind, doch eine sehr liberale Community bildet zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles nur so ein bisschen Angstmacherei gewesen? Also sind eigentlich die Monarchen dann völlig übergeschnappt gewesen? dass da irgendetwas Schlimmes könnte ausgeheckt werden, weil die Schweiz ja, ist ja friedlich und so, übertreibt man da ein bisschen, auch mit diesen Flugschriften. Übertrieben ist nicht unbedingt, weil es gibt ein Beispiel, oder noch ein Beispiel, das ich erzählen möchte, für durchaus Sachen, wo man sagen kann, ja, vielleicht muss man ein bisschen ein Auge drauf haben, was die da treiben. Und zwar findet in dieser Zeit von 1821 bis 1829 die griechische Revolution statt. Mhm. Das heisst, die Griechen, die sich gegen die osmanische Fremdherrschaft wehren.
Okay.
Und deren ihren Kampf von diesen Griechen, die sich gegen die übermächtigen Osmanen wehren, das stößt auf viel Sympathie. Mhm. Also insbesondere im Aargau oder bei den Liberalen in Aarau findet das grossen Anklang und man findet auch, man müsse die unterstützen. Es gibt einen sogenannten Philhellenen-Zusammenschluss und Vereine, die probieren, die Griechen mit finanzieller, aber auch zum Beispiel mit Waffenunterstützung, ja, ihrem Kampf zu helfen. Und die Kulturgesellschaft, was so ein, ja, von diesen liberalen Bürgern so ein bisschen ein Zusammenschluss ist. Die Kulturgesellschaft hat dann auch angefangen, einen Hilfsverein zu gründen, 1822, für die Griechen. Und dieser Hilfsverein war so ein bisschen zwei Bereiche aktiv gewesen. Und zwar einerseits hat man Geld für die Ausrüstung gesammelt. Da sind zwischen 1821 bis 1827 15'000 Franken zusammengekommen. Aber der Heinrich Zschokke, den ich schon angesprochen habe, der insbesondere da mit Broschüren und Zeitschriften Meinung gemacht hat, dem ist es auch gelungen, über den Schweizer Bot, was so sein Aushängeschild war, als liberales Blatt, 5'000 Franken zu sammeln, von denen er dann 1'100 Gewehr gekauft hat.
Okay.
Wo er dann den Griechen geschenkt hat auch.
Gar nicht gewusst, dass dort ja so eine internationale Vernetzung gegeben hat, oder intereuropäische Kommunikation auf so weite Entfernungen bei so politischen Themen.
Mm. Ja, ja, also es ist ein interessanter, die Griechen, weil der Freiheitskampf ist ja länger gegangen, das heisst, von dort sind auch wieder Flüchtlinge gekommen, weil der Kampf ist nicht nur positiv gewesen. Einer von den Anführern, Capodistria heisst er, der ist zum Beispiel auch mal in der Blumenhalde beim Joker auf Besuch gewesen.
Okay.
Also, die Griechen sind dann auch, haben auch zu diesen Flüchtlingen gehört, die dann da angekommen sind, weil es nicht immer gut gelaufen ist. Und dort hat man dann auch wieder organisiert, dass man die kann unterbringen, denen helfen. Also, es ist natürlich dort, vielleicht die Offenheit, zumindest in diesen Gebieten, hat natürlich mit der politischen Einstellung zu tun. Mhm. Also, da hat man Gesinnungsgenossen, die auch liberal sind, auch ihren Nationalstaat wollen und die unterstützt man.
Aber dann würdest du sagen, die Angst von der europäischen Macht war eigentlich begründet, dass in Aarau etwas läuft?
Das Beispiel einzuordnen von diesen Philhellenen und von der Unterstützung der Griechen zeigt vielleicht einfach mehr, also es ist nicht einfach nur lächerlich, sondern es gibt da doch Vereinigungen, die mehr machen, als einfach ihre Meinung zu verbreiten, was an sich ja schon gefährlich sein kann, im Sinne von, dass es mobilisiert, die Masse kann mobilisieren, aber dass man tatsächlich da eben Geld sammelt, um Waffen für revolutionär zu sammeln, oder? Das ist ja, ja, kann man da vielleicht schon sehen, das ist nicht, ist auch militärisch, dass man vielleicht sagt, das kann noch gefährlich sein oder die hacken da vielleicht wirklich Sachen aus. Aber im grossen Ganzen sicher, ja, ist die Frage, wie gefährlich die im Einzelnen gewesen sind. Oder wie gross die Gefahr war, dass immer in Aarau etwas plottet, in einem anderen Land. Es ist wahrscheinlich mehr einfach unangenehm gewesen, auch für die Monarchen, dass sie wissen, die sie eigentlich festsetzen und bestrafen und möglichst im Keim ersticken, die können sich da frei bewegen und können miteinander sich vernetzen und austauschen. Ich glaube, das ist vor allem das gewesen, was man hat wollen verhindern. Und das zeigt auch so ein bisschen das Beispiel vom Schluss von dieser Zeit, weil die liberale Politik, die fällt natürlich auf. Und findet dann 1823 ein Ende mit dem sogenannten Presse- und Fremdenkonklusum. Mhm. Und es ist so, bereits eben ab 1815 und dann mit dem, ab 1819 mit dem Karlsbader Beschluss, wo all wirklich repressiver werden, gerade in Deutschland, steigt der Druck von der europäischen Grossmächte auf den Kanton Aargau, aber auch auf die Tagsatzung der Eidgenossenschaft, da eine Zensur einzuführen, Flüchtlinge auszuweisen, die nicht mehr aufzunehmen. Und die Ermahnungen zeigen zwar am Anfang oft wenig Früchte, aber zum Beispiel 1822 droht dann der Metternich. Der droht damit, dass die Schweiz den Neutralitätsstatus, den sie 1815 am Wiener Kongress bekommen hat, dass sie den verlieren würde, wenn sie jetzt dann nicht Pressezensur einführt. Also vor allem auch Gedanken unterbinden, sieht man jetzt. Ich glaube, das war vor allem das, was man gefürchtet hat. Und zwar in allen Kantonen. Ja. Weil bisher hat jeder Kanton da selber können handhaben und jetzt kommt wirklich der Druck von außen und von oben, dass man das muss. Und es ist dann so, eben 1823 wird dann das eingeführt, ein Aargau. Und da werden dann noch, vor allem ein Fall gibt es dann, wo ein Flüchtling sehr spektakulär und öffentlichkeitswirksam auf Preußen abgeschoben wird. Ja. Wo Lehrer war an der Kantonsschule und dann den Kanton muss verlassen. Also es hat dann tatsächlich auch wirklich Ausweisungen gegeben. Mhm. Und ja, mit dem ist dann so vorläufig auch ein bisschen das Ende gewesen von der eher liberaleren Zeit.
Mhm. Vorerst.
Genau. Und das wäre dann auch so ein bisschen das Ende von meiner Geschichte und vom Menzel, den ich erzählt habe davon. Eben er, der als Burschenschafter und als ja, Mitglied von Studentenverbindungen aus Deutschland in der Zeit der Restauration in Aarau einen sicheren Hafen oder einen sichereren Hafen findet und eine gute Vernetzung in einem politischen Umfeld, das ihm zusagt. Und eben, man sieht vielleicht wo ein paar Sachen, wo man heute in Aarau kennt und durchaus auch schätzt, eben Maienzugstraditionen mit diesen Verbindungen, die ja doch das Strassenbild auch prägen, wo das so ein bisschen herkommt.
Wir nehmen noch zwei Sachen Wunder. Bei der ersten Frage bin ich mir nicht sicher, ob du mir die kannst beantworten. Aber weißt du, wie der Menzel überhaupt herausgefunden hat, dass ihm nachher spioniert wird?
Über das schreibt er nichts. Seine Geschichte oder die Episode, was da passiert und mit der Begegnung, das ist wirklich nur, das schreibt er auch sehr als eine leichte und unterhaltsame Geschichte in seiner Autobiografie. Also das sind nicht viele Ziele. Und sie lassen einfach ein bisschen tief blicken, was da so abgeht.
Ja,
aber wie er das, an was, dass er das erkennt, das wüsste ich nicht. Ich meine, man muss ein bisschen anschauen, wie gross Aarau zu dieser Zeit war. Und ich nehme an, da wird man, die Mobilität ist ja noch kleiner. Also da gehen nicht in der Regel Leute ein und aus. Vielleicht aus dem Umland. Aber dass da Leute kommen, oder wenn du als Fremde dann in dieser Zeit auf Aarau kommst, dann sieht man dir, glaube ich, schon ein bisschen an, von wo du kommst, an der Kleidung und auch wahrscheinlich an deinem Habitus. Also, das haben doch Leute in einer Stadt so ein bisschen an sich, dass man, wenn man sich grüßt und so, man kennt ein bisschen die Leute mit der Zeit, man weiss auch so ein bisschen vom Verhalten, wer bewegt sich wie durch die Stadt und dann sieht man doch, die Person ist neu da.
Ich weiss
kennt sich noch nicht so aus.
Ich weiss nicht, ob du den Film Inglourious Basterds kennst.
Ja, ja.
Dort fliegt doch ein Spion auf, indem er das falsche Handzeichen macht, zum Bier bestellen. Und vielleicht ist es auch im Ochsen irgendwie so eine Situation gewesen. Aber wer weiss. Du hast jetzt noch gesagt, es ist eine autobiografische Quelle. Wie bist du eigentlich auf die gestossen? Also, ich finde es jetzt noch recht speziell, dass man da auf eine Autobiografie von einem Turnlehrer trifft.
Ja, das ist, ich weiss gar nicht, wie ich darauf gestossen bin. In irgendeinem Aarau bezogenen Artikel ist irgendwie die Episode von diesen Spion gefallen und sein Name, und dann bin ich mal schauen und so, bin ich da drauf gekommen. Kantonsgeschichte, die, jetzt ist ja die neue rausgekommen, der neue Band, aber die ältere dort ist natürlich auch von der, oder sind die Episoden auch erwähnt, also wer das noch interessiert oder noch mehr zu dieser Zeit will wissen, Kantonsgeschichte gibt dort schon auch einen ersten Einblick.
Also ich persönlich habe noch nie etwas von diesen Spionage-Geschichten in Aarau gehört und bin darum umso eifriger am Zuhören gewesen. Auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht um einen kalten Krieg gegangen ist und noch irgendwelche Verschwörungen ans Licht gekommen sind aus dieser Zeit oder so. Aber nein, ist natürlich auf eine Art eine lustige Geschichte, dass du anfängst mit einem, der seinen Spion auf die Wasserflug geschickt hat und dann doch auch kannst darüber erzählen, dass es ja dann nicht nur einfach um die zwei hergegangen ist, sondern auch um Politik in Europa.
Das ist ja ein bisschen unser Ziel, glaube ich, oder? Dass wir ein bisschen probieren zu zeigen, dass Aarau nicht einfach Aarau und außerhalb der Welt ist, sondern irgendwie immer ein Teil von allem anderen und von der Welt an sich.
Genau, und die Welt an sich beinhaltet ja auch das Kleine. Schlussendlich sind es auch Dörfer oder eben dann Städte wie Aarau, wo ein kleiner Teil am Geschehen in Europa und wo auch immer Teil haben. Ja.
Da finde ich tipptopp das Schlusswort, wie du das jetzt noch...
Ein pathetisch.
Ja, es ist sehr pathetisch. Da kann man vielleicht mehr... Da sage ich noch etwas. Ich finde es jetzt sehr schön, dass wir eigentlich uns unabgesprochen immer mit unseren Themen in ähnlichen... Oder immer schön an uns anschliessen. Oder? Wir haben angefangen bei dir mit der Kirche und Reformationszeit. Ich bin dann gerade weiter mit dem 16. Jahrhundert. Jetzt letztes Mal hast du das 18. Jahrhundert vor allem beleuchtet und Frühneuzeit. Und das ist jetzt so an der Schwelle nachher zur Moderne. Ja, mal schauen, wo wir dann noch weitergehen. Ob wir jetzt, vielleicht brauchen wir mal etwas jetzt dann aus der Zeitgeschichte, 20. Jahrhundert oder so.
Ja, oder etwas aus dem Mittelalter oder aus antiker Altergeschichte, wer weiss. Aber ja, also wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, dass wir alles irgendwie chronologisch oder so machen. Ist ja auch nicht die Idee von einer zielführenden Geschichtsschreibung. Aber vielleicht ist es fast ein bisschen angenehmer zum Zulassen, wenn man mal so ein bisschen eine zeitliche Ordnung drin hat.
Ja, wir erzählen uns einfach die Geschichten, die uns unterhaltsam finden.
Genau.
Dunkelt.
Ja, dann freue ich mich wieder aufs nächste Mal, wo ich wieder eine Geschichte wird erzählen und
ich kann zurücklehnen.
Genau. In dem Fall, dann bis nächstes Mal, Simon.
Mach's gut, Manuel.